Deswegen geht es nicht, mit Sport abzunehmen. Ist auch nicht das Ziel des Sports. Das Ziel des Sportes ist es, den Körper so zu verändern, dass auch wenn ich keinen Sport treibe, er mehr Kalorien verbrennt. Das ist das eigentliche Ziel. Also ich muss den Ruheumsatz optimieren. Rund um die Uhr muss ich mehr Kalorien verbrennen. Nur dann komme ich letztendlich in den Genuss, dass der Körper irgendwann auch mal an das Fett herankommt.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Mir gegenüber sitzt Ingo Frohböse, Sportwissenschaftler aus Köln. Ingo, inzwischen wissen wir ja, wie fit du bist und wie viel und oft du dich bewegst. Mhm. Du verbrennst garantiert auch in Ruhephasen Kalorien, oder?
Du doch auch. Wir verbrennen alle natürlich in Ruhephasen Kalorien, denn Kalorie ist ja letztendlich so ein wenig das Synonym dafür, was der Körper an Energie benötigt, um zu funktionieren und das, was wir an Leistung erbringen wollen, zu realisieren.
Dass du mindestens 8 Stunden Schlaf pro Nacht brauchst, um am nächsten Tag fit zu sein, hast du uns auch schon öfter erzählt. Wie viele Kalorien verbrauchst du denn in der Nacht?
Also wir gehen davon aus, dass ungefähr 70-80% des Tagesenergiebedarfs du in der Nacht auch benötigst. Ich gehe davon aus, dass ich so einen Grundumsatz habe von etwa 2200 Kilokalorien. Wenn ich dann noch Sport treibe, habe ich ungefähr einen Kalorienbedarf, ich würde mal sagen, so von 3000 Kilokalorien. Das bedeutet also, dass ich, wenn ich das teile, sind das ungefähr 1500 Kalorien, die ich am Tag oder in der Nacht jeweils verbrauche. Grob, muss ein bisschen reduzieren in der Nacht. Das heißt, also ich komme je nachdem, ob ich viel Sport oder weniger Sport getrieben habe, so auf 500 bis 1000 Kilokalorien, 500 mindestens, da muss ich aber nichts getan haben. Aber ich glaube, ich bin schon relativ nah an die 1000 Kilokalorien pro Nacht, die ich so benötige.
Ja, wahrscheinlich machst du dann noch im Traum deinen 200-Meter-Lauf oder irgendwelche Übungen, die du uns hier erzählst. Nein, was passiert denn im Schlaf?
In der Nacht wird der Körper ja zur Baustelle. Das heißt also, dort wird repariert, restauriert und renoviert. Und ich habe ja gerade auch gesagt, je nachdem, wie viel Sport ich auch getrieben habe, heißt das natürlich, dass auch viel mehr Umbau- und Anbauprozesse stattfinden. Das merken wir ja vielleicht auch, und ich als Sportler insbesondere, wenn die Einheit sehr intensiv war, dann habe ich deutlich mehr Temperaturregulationsprobleme, dann schwitze ich deutlich mehr, also ich transpiriere, was wir ja sowieso alle in der Nacht ein wenig tun, aber das natürlich bei einem hohen Stoffwechsel umso mehr. Also, es wird umgebaut, es wird angebaut, wir träumen, wir bewegen die Augen, wir drehen uns um. Und vor allen Dingen ja auch wird eben im Körper viel Biochemie stattfinden. Auch das Immunsystem ist gerade auch in der Schlafphase ja sehr aktiv, um Reparaturprozesse zu absolvieren. Und all das kostet total viel Energie. Und natürlich behalten wir unsere Körpertemperatur hier annähernd bei. Und auch dafür brauchen wir eben Kalorien, um eben diese 35, 36 Grad, die wir im Schlaf eben haben, zu realisieren. Denn tiefer abkühlen dürfen wir auch nicht.
Heute soll es um Kalorien gehen. Was bedeuten sie eigentlich? Wie können wir unseren Kalorienbedarf berechnen? Und welche Faktoren unseres Lebensstils beeinflussen ihn? Wie sinnvoll ist überhaupt das Kalorienzählen fürs Abnehmen? Um diese Fragen wollen wir uns heute kümmern. Aber zunächst einmal möchte ich von dir wissen, was genau sind Kalorien und warum spielen sie eine so zentrale Rolle in unserem Körper?
Ja, und manchmal sogar in unserem Leben, wenn ich das so höre. Denn viele diskutieren ja ständig über Kalorien. Ja, und die stehen ja auf jeder Lebensmittelpackung drauf. Die sind also zu einem Synonym offensichtlich geworden für gutes oder schlechtes Essen. Es gibt ja sogar Ampeln, Rot, Gelb oder Grün, die sich an Kalorien orientieren. Und ich finde, die hat's echt schwer, die Kalorie. Die hat's auch nicht verdient, weil sie hat ja ein ganz negatives Image, ne? Mhm. Wenn man über Kalorien redet, je mehr, umso, ja, kriegen wir ja Schnappatmung. Leider. Also, es ist ein Brennwert, um letztendlich, so ist es hergekommen, ja, aus der Physik, ein Liter Wasser um 1 Grad zu erhöhen, entspricht ungefähr so und so viel Kalorien. Man hat das früher auch so gemacht, übrigens, um zum Beispiel auch den Kaloriengehalt von Lebensmitteln zu bestimmen, hat man die in der Tat verkokelt. Das heißt angezündet. Und der Brennwert, der daraus resultiert, ist, wie viel bleibt übrig? Und wie viel ist verbrannt worden? So muss man sich das vorstellen. Das heißt, man hat quasi den Brokkoli angezündet, hat geguckt, wie viel verschwindet, wie viel bleibt über. Und das ist der Brennwert, also quasi, den das Lebensmittel dann impliziert. Das heißt, Kalorie dient der Wärmeproduktion, ist also ein Brennwert. Wie viel wird verbraucht und wie viel bleibt übrig? Und so wissen wir, ob das Lebensmittel viel Kalorien, viel Brennwert, viel Wärme produziert oder eben wenig. Genauso ist es entstanden. Das hat die Wissenschaft wirklich gemacht. Die hat das Lebensmittel verkokelt. Ja, und daran erkennst du aber auch so ein bisschen ja die Variabilität, die in dieser Kalorie drinsteckt. Denn das ist schon mit einer gewissen Ungenauigkeit immer behaftet. Und dementsprechend heißt das ja, dass es immer nur eine Annäherung ist, gerade bei Lebensmitteln eine Kalorie exakt zu definieren. In der Physik oder in der Industrie, die wissen ganz genau, wie viel Brennwert aus dem Stück Kohle oder wie auch immer heraus resultiert. Aber wir wissen das nicht, was der Körper damit macht, aus dem einen Lebensmittel, wie viel Kalorien er da rausholt. Weil auch das ist natürlich stoffwechselabhängig. Heißt also, Kalorien beschreiben den Brennwert und damit die Möglichkeit, daraus Wärme zu produzieren, aus einem Lebensmittel heraus. Es beschreibt also letztendlich, wie viel Energie kann der Körper daraus ziehen. Zum Beispiel, um die 36,6 Grad zu produzieren, um Körpertemperatur zu haben. Übrigens gibt es so ein paar historische Besonderheiten. Man hat früher, auch um beispielsweise Berufsgruppen hinsichtlich ihres Energiebedarfs zu beschreiben, weil damals ja die großen Industrien zum Beispiel die Kantine und das Mittagessen bezahlt haben, wollte man einfach wissen, wie viel brauchen die eigentlich, die Arbeiter und Arbeiterinnen, um entsprechende Leistung zu erbringen bei der Tätigkeit. Und so ist das letztendlich entstanden und zu beschreiben, okay, die kriegen nicht mehr, aber auch nicht weniger, als sie benötigen. So wurde auch das Kantinenessen quasi kalorisch berechnet, immer unter dem Aspekt, wie viel Arbeitsleistung kann in der Industrialisierung daraus resultiert werden. Also es ist schon auch mit einer gewissen, ja, industriellen Normierung quasi auch später pervertiert worden. Und deswegen hat es so Einklang gefunden auch in unserer Gesellschaft. Ursprünglich stammt das rein aus der Industrie.
Aber der Energiebedarf ist doch individuell, oder?
Ja, bedingt. Das wusste man früher aber noch nicht so richtig. Ja, der Stoffwechsel und der Energiebedarf ist wie ein Fingerabdruck, höchst individuell. Mhm. Aber trotz allem, wenn du Bergbauarbeiter hattest und du musstest die versorgen, weil das hat die Industrie damals alles komplett übernommen, war eine rundum quasi Versorgung. Weil die waren ja auch 10-12 Stunden unter Tage beispielsweise und da musste man genau wissen, okay, was muss ich denen an Energie geben, damit sie ihre Arbeit erbringen können auf hohem Niveau. Und deswegen hatte man das berechnet.
Durchschnittswert,
anders kann man das ja nicht machen. Hm. Und das sieht man schon, es hat so ein bisschen auch dazu geführt, Leistung zu ökonomisieren. Man gibt etwas rein und hofft, dass hinten etwas an Produktivität herauskommt.
Gibt es nicht desto trotz auch heutzutage noch einen Richtwert für Kalorienbedarf?
Es ist so, jeder Körper ist anders. Jede Jeck ist anders. Das gilt insbesondere auch für den Stoffwechsel, also für den Umsatz. Und der Grundumsatz, das ist ja das entscheidende Phänomen, was wir benötigen, um unser Leben absolvieren zu können. Dass das Herz schlägt, die Leber arbeitet, das Blut fließt, wir die Körpertemperatur haben, Haare wachsen, Nägel wachsen. Das ist der sogenannte Grundumsatz, der etwa 80% des gesamten Energiebedarfs des Tages ausmacht. Den berechnet man ganz grob. Erst einmal bei der Frau eine Kilokalorie mal 24 mal Normalgewicht. Normalgewicht meint Körpergröße minus 100. Also bei 1,60 Meter kommt da 60 Kilogramm, wird da berechnet. Beim Mann ist es 1,1 mal 24 mal Normalgewicht würde also für mich bedeuten 1,1 mal 24 mal 80, weil ich bin 1,80 groß, würde also bedeuten 2112 Kilokalorien, glaube ich, wenn ich das jetzt so ganz kurz überschlagen habe. Und das ist mein Grundbedarf. Und den kann man nicht verändern. Das hängt natürlich so ein bisschen damit zusammen, dass er von meiner Leistungsfähigkeit abhängt. Andere Menschen in meinem Alter, die vielleicht nicht so viel Muskelmasse haben, nicht so gut trainiert sind, haben natürlich einen anderen Bedarf, weil sie einen anderen Stoffwechsel haben. Schlechte, gute Futterverwerter beispielsweise, da tuckert das einfach langsamer. Und dann gibt es noch darüber hinaus natürlich, weil der Grundumsatz macht etwa 70-80% meines Energiebedarfs aus, die 20-30%, die darauf kommen. Und das ist zum Beispiel Sport oder Arbeit. Da gibt's einen PAL-Wert, Physical Activity Level, so ungefähr heißt er. Ja, und dieser PAL-Wert, der multipliziert quasi mit einem Faktor dann bei einem Grundumsatz. Weil der eine, auch wenn er arbeitet, verbraucht mehr bei der Arbeit als der andere. Dann multipliziert man das und dann hat man so ungefähr eine Differenzierung zwischen sitzenden Berufen und körperlich aktiven Berufen. So kommt man auf den gesamten Energieumsatz.
Du sprichst ja immer von Kilokalorien und auf Lebensmitteln ist auch die Bezeichnung Kilokalorien. Wir selber sprechen Otto Normal
fälschlicherweise.
Fälschlicherweise von genau, Kalorien.
Genau, das ist reduziert. Letztendlich ist das immer ein Liter, der erhitzt werden muss. Mhm. Deswegen Kilo im weitesten Sinne. Also ein Liter Wasser zu erhitzen, heißt eben Kilokalorie und nicht Kalorie.
Wie viele Kilokalorien sind in den wichtigsten Makronährstoffen unserer Ernährung enthalten?
Natürlich muss man erstmal sagen, dass wenn du ein Gramm Kohlenhydrate betrachtest, ist in einem Gramm Kohlenhydrate 4,5 Kilokalorien drin. In einem Protein auch etwa vergleichbar 4,5 Kilokalorien. In einem Gramm Fett ist das Doppelte. 9 Kilokalorien ist dort an Energie gespeichert. Deswegen ist das Fett ja leider auch so geächtet fälschlicherweise, weil es die höchste Energiedichte, den höchsten Brennwert hat. Ja, macht der Körper aber auch sehr klug, weil er auf engerem Raum, nämlich auf 1 Gramm Fett, speichert er quasi die doppelte Menge an Energie ab, als wenn er das als Kohlenhydrat abspeichern würde. Wenn wir Kohlenhydratbäuche hätten, dann wären die ja doppelt so groß wie letztendlich die normalen Fettleibigkeit, die wir so am Tag haben. Das ist also sehr klug. Das heißt also erstmal 4,5 zu etwa 9 Kilokalorien pro Gramm von dem jeweiligen Makronährstoff. Und ansonsten haben wir im Körper schon ganz schön viel an Kilokalorien sowieso gespeichert. Ja, in der Muskulatur liegt zum Beispiel eine Energie für 2 Stunden körperliche Aktivität gespeichert. Das heißt also, wenn ich etwa in 2 Stunden ungefähr verbrenne, vielleicht 1000 Kilokalorien, kann das die Muskulatur aus ihrem Speicher selber generieren. So viel Energie ist da drin ungefähr. Ja? Sportler ein bisschen mehr, die haben größere Speicher als Nicht-Sportler, das variiert schon mal. Deswegen trainieren zum Beispiel Sportler auch die Größe der Speicher. Ja? Je mehr gespeichert worden ist in Form der Kohlenhydrate, Muskelbenzin, umso höher ist die Leistungsfähigkeit. Wir haben vielleicht 20 Kilogramm Fettmasse, ja. Und wenn du das hochrechnest, pro Gramm liegender 4,5 Kilokalorien, kannst du dir ausrechnen, welche riesige Menge an Energie wir in unserem Körper mittragen. Wir könnten ohne Energiezufuhr mit Sicherheit tagelang unterwegs sein, ohne dass wir das überhaupt merken. Und deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn wir mal eine Zeit lang nichts essen, weil da kommt der Körper wunderbar mit klar. Bei nicht trinken wird es nicht gehen. Aber ansonsten sind wir energetisch mit Kalorien überproportional gut ausgestattet. Wir verhungern nicht, wenn wir mal 2 Tage nichts essen.
Aber es ist immer ganz entscheidend, was als Kalorienangabe auf den Lebensmitteln steht. Zumindest aus der Sicht vieler Menschen. Was sind denn eigentlich Kalorienbomben, blödes Wort, aber wird ja immer wieder so bezeichnet. Und welche kalorienarmen Alternativen empfiehlst du?
Es ist sicher so, dass wir sehr kalorienreiche Dinge haben, insbesondere wenn es so ein bisschen darum geht, sehr fettreiche Lebensmittel uns mal anzuschauen. Wenn ich mir da zum Beispiel die Chips anschaue, ja, so eine Tüte Kartoffelchips. 50 Gramm haben 268 Kilokalorien, je nach Art und Weise natürlich vielleicht bei plus minus. Aber wenn du mal so eine große Tüte Chips betrachten würdest, hat die etwa einen Brennwert für dich, indem du danach 110 Minuten ohne zusätzliche Energiezufuhr treppauf gehen müsstest oder könntest. 110 Minuten stecken an Energie in einer Tüte Chips drin. Das ist für mich eine Wahnsinn. Kalorienbombe. Ja. Ja? Weil auf der anderen Seite steht ja nicht die Bewegung dagegen sozusagen. Auch zum Beispiel so Sachen wie, die leider manchmal sehr lecker sind, wie so eine Tiramisu. Und insbesondere dann, wenn sie mit Mascarpone gemacht ist, ja. Die hat etwa 350 bis 400 Kilokalorien. Ja? Oder mal so eine Portion Popcorn, 50 Gramm, 200 Kilokalorien. Ja? Also daran erkennt man schon, ja, mal so eben nebenbei, wie so eine Popcorn, hat man ganz schön viel Kalorien einfach summiert, die vielleicht einer Stunde Dauerlauf wieder entsprechen würden, wenn ich nämlich mal so 100 Gramm Popcorn esse. Das ist eine Stunde Dauerlauf. Ja, ganz schön viel. Da sieht man schon, der Brennwert eines Lebensmittels charakterisiert also, was kann der Körper damit für eine Leistung erbringen. Wenn die Leistung danach erfolgen würde, wäre alles okay. Aber da das nicht der Fall ist, einfach doch sagen, vielleicht muss ich da mal drauf blicken, was da wirklich drin ist. Deswegen hat die Industrie ja auch immer so diese Du-darfst-Produkte und all sowas ja entworfen. Aber ja, also kalorienarm ist aber gleichzeitig auch eben geschmacksneutraler. Weil Fett ist letztendlich ein Geschmacksträger. Und da essen wir dann meistens doppelt so viel davon und kommen dann auch in der Regel auf den gleichen Brennwert dieses Lebensmittels, weil wir doppelt so viel gegessen haben.
Mhm. Kalorie ist Kalorie. Also für unseren Körper ist es ja eigentlich völlig egal, ob die 100 Kalorien aus Brokkoli oder aus Schokolade stammen.
Das ist ja oft eine Ausrede, das glaube ich, dass viele dann sagen, okay, mir schmeckt die Pommes aber besser, deswegen esse ich keine Avocado. Wobei die Avocado ist ja auch die Butter des Baumes, da steckt ja auch viel drin. Sie ist ja auch sehr kalorienreich. Insofern heißt das, dass wir nicht nur auf die Kalorien achten sollen, sondern immer auf die Qualität des Produktes, was da drin steht. Die Kalorie ist in der Tat nicht gleich Kalorie. Ja, ist schon ein Unterschied, ob du diese Kalorie aus einer hochwertigen Omega-3-Fettsäure nimmst oder ob du diese Kalorie aus einem Transfett aus dem Leberkäse. Ist zwar auch eine Kalorie, aber es ist ein großer Unterschied eben dafür in der Qualität des Produktes und von der Nutzbarkeit auch für den Organismus. Weil die Omega-3-Fettsäure, die Kalorien kann der Körper viel besser nutzen, weil er verbrennt es nicht nur, sondern gerade auch für den Baustoff ist das ja notwendig. Was aus dem Leberkäse mit dem Transfett aber nicht möglich ist, das kann er nur speichern.
Wer hätte das gedacht?
Wann gibt es ein Kaloriendefizit und wie wirkt sich das auf den Körper aus?
Wir haben ja eben diese großen beiden Energieträger, Kohlenhydrate und Fette. Wir wissen ja alle, wie schwer es ist, dass die Fette wieder schwinden. Warum? Weil Fette quasi die Nahrungsrücklage des menschlichen Organsystems. Er opfert immer sehr gerne viel lieber die schnell zur Verfügung stehenden Kohlenhydrate. Und das lernt der Körper im Laufe unseres Lebens, insbesondere dann, wenn wir eben nicht mehr ausreichend Fette rekrutieren, zum Beispiel bei körperlicher Aktivität, zum Beispiel beim Sport. Das bedeutet also, wir verlernen durch unsere Umweltbelastungen, die einfach immer weniger Ausdauer verlangen, Fette zu rekrutieren, aus dem Fettspeicher wieder abzuholen, sie zu verbrennen und zu nutzen. Und dementsprechend ist das fast so, wir haben zwar die viele Energie, aber wir atmen wie durch einen Strohhalm. Wir kommen nicht dran, weil wir das lernen müssen. Fette verbrennen nämlich im Fegefeuer des Sauerstoffs. Schöner Spruch, ganz wichtiger Spruch auch, ja. Fette verbrennen im Fegefeuer des Sauerstoffs. Das heißt, Fette verbrennen immer nur dann in ausreichender Qualität und Menge, wenn ich auch ausreichend Sauerstoff zur Verfügung habe. In den Mitochondrien der Zelle. Dort werden sie quasi auf dem Altar der körperlichen Aktivität geopfert. Das bedeutet aber insbesondere, dass ich immer auch regelmäßig Aktivitäten machen muss, die eine gewisse Sauerstoffrekrutierung impliziert. Wenn ich aber die Treppe zum Beispiel hochgehe, bewege ich mich zwar, verbrenne Kalorien, aber keine Fettkalorien. Weil ich zu wenig Durchblutung habe, weil ich immer Sauerstoffmangel habe. Merken wir, Herzfrequenz geht hoch, Atemfrequenz geht hoch. Ich habe Energie verbrannt, aber keine Fette. Und das bedeutet also, dass ich immer eine sauerstoffreiche Aktivität machen sollte und das so lange wie möglich, weil eben Fette in einem Gramm so unheimlich viel Energie haben. Deswegen muss ich das so lange wie möglich machen, um wirklich effizient und effektiv Fettrekrutierung wieder zu lernen und zu beherrschen.
Und gibt es Warnsignale, die dann auf ein Kaloriendefizit verweisen?
Müdigkeit, Trägheit, Abgeschlagenheit, ja. Und vor allen Dingen fährt der Körper dann natürlich auch seinen Grundbedarf langfristig runter. Das ist ja der große Nachteil eben auch bei den Diäten. Wir haben so unheimlich viel Energie, ja, im Körper, aber er nutzt sie nicht, weil wir es nicht mehr können. Und deswegen ist es ganz wichtig eben, dass wir neben dem Kaloriendefizit, wenn wir es eingehen, um vielleicht Fette zu rekrutieren, heißt das aber noch lange nicht, dass wir an die Fette drankommen, sondern ganz im Gegenteil, der Körper treibt selbst Kannibalismus, nimmt andere Strukturen, wie zum Beispiel die Muskulatur, baut diese ab, um sich daraus die Energie zu produzieren. Ja, und das heißt also, einfach darauf zu warten, dass Fette abgebaut werden, geht nicht alleine darüber, indem ich Nahrung reduziere, Energiezufuhr reduziere. Dann nimmt er sich andere Strukturen, nämlich nicht diejenigen, die Energie haben, sondern diejenigen, die ihn Energie kosten. Der Fettanteil des Körpers wird gar nicht verändert, ja, weil er gar nicht rankommt. Und das heißt also, ja, wir müssen dringend sauerstoffreiches Fettrekrutieren wieder lernen. Dann funktioniert das. Ansonsten ist das eine große Gefahr. Trägheit, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Abbau von aktiven Strukturen und dann hinterher der Jojo-Effekt. Das ist die Konsequenz.
Und wie ändert sich der Energiebedarf im Laufe des Lebens?
Ja, wir sagen, dass der langsamer wird. Das hat ja einen Grund, weil wir unseren Körper verändern. Also, wenn ich den Körper nicht über die Zeit verändern würde, zum Beispiel, ich bin wieder bei meinem Lieblingsthema Muskelmasse, wenn die uns erhalten bliebe, auch mit 60, mit 70, dann wäre das gar nicht so, dass der Stoffwechsel extrem langsamer würde. Ja, weil die Muskulatur einfach der größte Energie- und Zuckerliebhaber der Welt ist. Ja, heißt also, ich verliere deswegen an Brennwert für meinen Organismus, weil eben der Brennwertbedarf geringer geworden ist. Und deswegen kann ich das nicht pauschal sagen, mit dem Alter wird alles schlechter. Ich verbrauche weniger Kalorien. Nee, der Körper verbraucht weniger Kalorien, weil er sich verändert hat mit dem Alter. Aber das muss nicht sein. Wir haben ja Bindegewebe, Wasser, verbraucht keine Kilokalorien. Ja? Dann haben wir Fett, auch keine. Der einzig große Verbrenner ist die Muskulatur. Und wenn wir die Muskulatur reduzieren, indem wir quasi den Anteil relativ betrachtet an Masse weniger haben, an Muskulatur, durch beispielsweise Inaktivität, durch Unterernährung, dann wird der Stoffwechsel langsamer. Das heißt also, genau das Gegenteil erreichen wir durch das, was wir tun.
Nehmen wir tatsächlich weniger Kalorien auf, wenn wir länger kauen beim Essen?
Ja, auf jeden Fall. Das entsteht durch die Hirn-Magen-Achse. Hirn und Magen kommunizieren mit dem Nervensystem. Und das Gehirn signalisiert uns Hunger, wir essen oder Appetit. Dieses Essen kommt in den Magen. Es wird hoffentlich gut gekaut, 35 Mal, hat meine Oma immer gesagt, kau mal schön langsam, Jung. Und dann landet es im Magen. Und wenn ich jetzt schnell schlucke oder schlinge und direkt wieder nach, sofort das nächste wieder, und den nächsten Bissen, registriere ich nicht, der Magen insbesondere sagt es nicht dem Gehirn, es gibt da so Dehnrezeptoren im Magen. Und diese Dehnrezeptoren bestimmen also den Füllungsgrad. Je mehr da drin ist, umso mehr werden diese Dehnrezeptoren quasi aktiviert. Und wenn die überproportional, wie bei einem Gummiband, gedehnt werden, sagen die es dem Gehirn, Freund, ich bin satt, ja, weil der Magen voll ist. Und wenn ich aber schnell esse und schlinge und wenig kaue, ist das eben so, dass das Gehirn die Information aus dem Magen gar nicht kriegt. Deswegen ist langsames Essen, Slow Food, ruhig kauen, Päuschen machen, genau die richtige Strategie, um Sättigungsgefühle an das Gehirn zu übermitteln. Das ist ja das Klassische, was man so aus Japan gelernt hat. Die machen ja kalorische Restriktion, indem Langsamkeit, Slow Food, einfach Einklang gefunden hat. Die essen sich nur zu 80% satt.
Mhm.
Das heißt ja, Hara Hachibu, 80% wird der Magen nur gefüllt. Und das bedeutet also, die Langsamkeit bringt damit, dass die Hirnachse quasi Kommunikation, Interaktion zwischen Magen und Gehirn zulässt. Schnelles Essen geht nicht, funktioniert nicht, weil einfach die Information zu langsam ist, bis die Dehnrezeptoren sich wirklich quasi ausgedehnt haben.
Das ist die Verdauung, die bereits auf dem Teller beginnt, nicht? Die 80%-Regel, also 80% Nahrung auf dem Teller. Der soll nicht voll sein, oder?
Du, ganz genau. Wenn ich schon mal bei Vorträgen bin, dann geben mir viele Menschen manchmal so auch Tipps, wie sie es machen. Letztens hat mir noch mal ein älteres Ehepaar erzählt, genau, sie machen es so, dass sie wirklich den Teller nur halb füllen oder dreiviertel füllen. Dann essen sie ihn ganz ruhig. Dann machen sie ein Päuschen und dann fragen sie sich, brauchen wir noch einen zweiten? Und in der Regel nein, weil dann die Kommunikation stattgefunden hat. Und so einfach kann man das machen. Slow, also langsames, ruhiges, soziales Essen, führt immer dazu, dass der Organismus einfach viel weniger benötigt, als wir so meinen. Und leider sehen wir das ja immer, gerade auch in den Supermärkten oder wie auch immer, die Portionen werden ja immer größer, als wenn die Menschen immer mehr Hunger hätten. Das stimmt aber gar nicht, weil sie haben ja gar nicht mehr Verbrauch. Ganz im Gegenteil sogar. Wir haben ja immer weniger Verbrauch und trotzdem werden die Lebensmittel immer kalorisch ausgedehnter. Und dieses Missverhältnis ist ein echtes Problem. Und genau to go, ja, ist eine der Super-GAUs dafür, dass Menschen nämlich aus diesem Grunde eben die Kommunikation zwischen Magen und Gehirn nicht mehr haben. Eben mal so zwischendurch was weggemümmelt, registriert das Gehirn gar nicht. Und das merken wir ja selber vielleicht, man sitzt auf der Couch, hat so eine Tüte Chips neben sich, schaut vielleicht eine Netflix-Serie und danach ist die Tüte leer, ohne dass man es registriert hat, weil eben auch hier die Kommunikation nicht stattfindet. Also Essen sollte immer mit einem bewussten Vorgang einhergehen. Und wenn ich nicht dabei aufmerksam bin, dass was ich esse und dass ich esse, dann habe ich verloren.
Bewusst essen, das verstehe ich auch so, aber auf der anderen Seite wird immer im Zusammenhang mit dem Abnehmen gesagt, ich muss unbedingt die Kalorien zählen. Funktioniert das Abnehmen nur, wenn ich Kalorien zähle?
Nein, das macht er dir verrückt. Ich glaube, ich brauche so eine gewisse Orientierung, das ist richtig. Wir haben ja gerade schon mal so eine Formel genannt, ja, an der man sich ganz schön orientieren kann. Und wenn man dann mal versucht, sich an einem Tag oder in einer Woche mal so ein bisschen zu eichen, ja, was brauche ich eigentlich wirklich? Dann muss man nicht Kalorien zählen. Gut, es gibt ja einen großen Anbieter, der aus Amerika kommt, der macht das ja, indem man auch noch Probewiegen macht und all sowas. Aber das macht doch verrückt. Und das Zweite ist, das Kalorienzählen ist eher eine Wunschkiste, ein Traum. Denn ein Apfel ist nicht Apfel. Jeder Apfel hat unterschiedliche Kalorienzahlen. Jedes Rindfleischstück hat unterschiedliche Kalorienzahlen. Und dementsprechend haben wir eine Fehlerquote von 20-30% immer dabei. Und dann kann ich es auch gleich sein lassen.
Stimmt das wirklich?
Wer abnehmen möchte, macht einfach Sport. Verbrennt dabei genügend Kalorien. Stimmt das?
Nein, natürlich nicht. Wir verbrennen nicht ausreichend Kalorien, um abzunehmen. Es geht niemals darum, während des Sports Kalorien zu verbrennen. Denn wenn ich eine Stunde Lauf gehe beispielsweise, verbrenne ich 500 Kilokalorien. Wenn man sich aber mal überlegt, dass ein Kilogramm Körperfett, was wir gespeichert haben, 7000 Kilokalorien beinhaltet, ein Kilogramm, 7000 Kilokalorien. Ich hatte ja vorhin von 9 gesprochen, aber da ist ja nur Bindegewebe dabei. Deswegen sind es nur 7000, nicht 9000, was es ja normalerweise wäre. Nur 7000 Kilokalorien impliziert, dann weiß ich, wie viel ich laufen müsste. Deswegen geht es nicht mit Sport abzunehmen. Ist auch nicht das Ziel des Sports. Das Ziel des Sportes ist es, den Körper so zu verändern, dass auch wenn ich keinen Sport treibe, er mehr Kalorien verbrennt. Das ist das eigentliche Ziel. Also ich muss den Ruheumsatz optimieren. Rund um die Uhr muss ich mehr Kalorien verbrennen. Nur dann komme ich letztendlich in den Genuss, dass der Körper irgendwann auch mal an das Fett herankommt. Allerdings, gerade ja schon gesagt, wir müssen lernen, die Fette zu rekrutieren, also auf den Teller wieder zu holen. Und das geht über das Erlernen von sauerstoffreicher Belastung.
Trotzdem sind ja dann an vielen Trainingsgeräten, Fahrrädern, Crossrädern auch immer Kalorienzähler. Machen die Sinn?
Nein. Nee, das macht keinen Sinn, weil es ist viel zu ungenau. Ja, das sind Algorithmen, das sind Berechnungen. Achtet da bitte nicht drauf. Ist sogar irreführend in der Regel. Es ist doch egal, ob du auf dem Stepper 20 Kilokalorien mehr verbrennst als auf dem Fahrradergometer oder auf dem Laufband. Und insofern sollte man das Gerät niemals danach aussuchen, auf welchem Gerät man vielleicht in einer halben Stunde mehr verbrennt als auf dem anderen. Weil der Effekt ist deutlich geringer. Ich sollte das machen, was ich langfristig und nachhaltig machen möchte. Das sollte der Motor sein.
Mal eine ganz doofe Frage.
Bei welchen Alltagstätigkeiten verbrennen wir überraschend viele Kalorien?
Alles das, wo wir viel körperliche Aktivitäten haben. Beim Zähneputzen zum Beispiel fast 60 Kilokalorien. Was ist ja eine schöne muskuläre Anstrengung. Kommt natürlich manchmal auf die Zeitdauer an, ja. Und die elektrischen Zahnbürsten helfen natürlich auch wieder Kalorien zu sparen. Beim Staubsaugen sind es auch so je nach Intensität zwischen 90 und 100 Kilokalorien. Hochgerechnet auf eine Stunde allerdings, muss man sagen. Und wir würden ja auch nicht eine Stunde Zähne putzen oder eine Stunde Staubsaugen. Das ist so sind die Statistiken. Auch beim Küssen machen wir auch keine Stunde, verbrennen 40 Kilokalorien. Das Entscheidende ist, viel Muskelmasse einsetzen. Und wenn ich mir eine Alltagsbewegung aussuchen würde, die meisten Kalorien verbrennt, dann ist es das Treppaufgehen. Ja, mit Abstand der höchste Motor der Stoffwechselaktivierung. Danach folgen dann etwas geringere Belastungen, wie zum Beispiel ein langer Spaziergang oder eben mal ein kleiner Sprint hinter der Bahn her, ein kleiner Lauf. Aber das schaffe ich in der Regel nicht auf eine Stunde hochgerechnet eben lange. Deswegen ist für mich letztendlich das Beste im Alltag, stramme, lange, intensive Spaziergänge zu machen, weil das schaffe ich eine Stunde und dann weiß ich genau, dazu habe ich zwischen 300 und 500 Kilokalorien verbrannt. Je länger also, umso besser ist das.
Aber den höchsten Energieverbrauch hat ja unser Gehirn. Was macht denn das Denken mit uns?
Da hast du total recht und das merken wir ja auch. Wenn wir eine Zeit lang eben vor einem Rechner gesessen haben, stark gearbeitet haben, konzentrativ, dann verbraucht das Gehirn extremst viel. Es ist in der Tat bezogen auf den Energiebedarf unser intensivstes Organ, weil es ist ja immer aktiv. Es ist auch in der Nacht immer aktiv. Das schalten wir ja nie ab. Unsere Muskulatur schalten wir ab und genau deswegen macht es das. Es ist also ganz entscheidend, gerade auch bei denksportlichen Aufgaben ist es so aktiv, dass es prozentual wirklich der größte Energieräuber ist. Deswegen heißt es viel denken, viel nachdenken, nicht konsumieren, ganz wichtig, nicht konsumieren, sondern aktivieren unser Gehirn. Da hilft das Kreuzworträtsel, da hilft Sudoku. Da hilft allerdings auch natürlich eine neue Bewegung zu erlernen, weil auch das drängt das Gehirn extremst an.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Hast du denn zum Schluss noch eine Fitnessübung für uns, bei der wir besonders viele Kalorien verbrauchen?
viel Muskelmasse ist erstmal bei einfachen Dingen, wie bei allen Sprungübungen, an sich sehr schön beteiligt. Wenn ich also mal aufs Trampolin gehe, habe ich viel Muskulatur. Wenn ich Seil springe, noch mehr Muskulatur, weil ich habe keinen federnden Untergrund. Und es gibt natürlich gerade für die etwas athletischeren Typen unter uns auch eine schwere Übung, die Burpees. Das heißt also, ich kombiniere quasi Liegestütz mit einem Strecksprung, gehe wieder runter auf den Boden, mache einen Liegestütz, gehe wieder hoch, springe wieder ab. Also das heißt, so eine Variation eben von Armkraft, Beinkraft und Ganzkörperkraft, das verbraucht extremst viel Energie. Ich halte es auch nicht lange durch. Wer 20 bis 30 Burpees gesprungen hat, weiß, dass die Atemfrequenz schon in alle Höhen gesprungen ist.
Und weiß, was er getan hat. Vielen Dank, Ingo. In der nächsten Folge wollen wir uns mal wieder mit Quickies beschäftigen.
Oh, das ist schön.
Ja, und zwar schnelle und einfache Übungen, die unsere Gelenke stärken.
Ich glaube, das haben wir nötig, denn wenn man so sieht, das klagen ja viele drüber ab einem gewissen Alter, dass es so knirscht und reibt. Ne?
Genau, richtig. Vielen Dank. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt fit und gesund.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode. Thank you.